Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Selten sind in schriftlichen Quellen die Namen von mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Technikern überliefert. Mit Thomas Seeauer dem Alten haben wir aber im inneren Salzkammergut eine bemerkenswerte Ausnahme. Dass der Name von Thomas Seeauer bis in unsere Zeit überliefert worden ist, sind mehrere Umstände ausschlaggebend. Es ist einerseits sicher seine sichtbare Tätigkeit, die seine Zeitgenossen, aber auch die nachfolgenden Generationen so beeindruckt hat, wie etwa die Seeklause, wie die Regulierung des wilden Laufen, wie die Regulierung des Traunfalls bei Reutham, dass diese Werke ihn überdauert haben, zum Teil nahezu unverändert bis in die Gegenwart, und dass es hier auch eine mündliche Überlieferung im Volk bis zumindest zum Beginn des 20. Jahrhunderts gab. Ein weiterer Umstand, der dafür gesorgt hat, dass uns sein Name überliefert geblieben ist, ist, dass er selbst hohen Alter aufgrund seiner Leistungen in den Adelstand erhoben worden ist und dass es die Familie Seeauer auch bis ins 20. Jahrhundert gegeben hat, dass es also neben der Volksüberlieferung auch eine Familienüberlieferung gab, die zum Teil auch verschriftlicht worden ist, und darüber hinaus, dass auch in den Akten des Salzoberamts und auch in den Akten, welche im Wiener Hofkammer- und Finanzarchiv liegen, Thomas Seeauer und auch sein Sohn Wolf Seeauer entsprechend Niederschlag gefunden haben. Für den Niederschlag in diesen schriftlichen Akten, da sprechen für mich diese sehr interessanten Umstände einer sehr spannenden Episode. Das ist das zweite Viertel des 16. Jahrhunderts. Ich habe vom Podcast Welterbe Hallstatt schon einige Episoden über diesen Zeitraum gestaltet, insbesondere auch die über das erste Reformationslibell, wie die Regierungszeit Ferdinand des Ersten. Ich werde in den Shownotes zu dieser Episode auch einen Link zu diesen Episoden stellen, wenn Sie sich für dieses Thema tiefer interessieren. Aber jetzt zurück zu dieser besonderen Situation im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts. Dieser Zeitraum, der Beginn des 16. Jahrhunderts, gilt ja allgemein in der Geschichtsforschung als der Beginn der Neuzeit. Das ist diese Epoche eines sehr schnellen gesellschaftlichen Veränderungsprozesses. Das Mittelalter geht zu Ende und eine neue Epoche beginnt, und dieses Zeitalter wird auch manchmal als das Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen genannt. Eine der wesentlichen Erfindungen dieser Zeit ist zum Beispiel der Buchdruck oder die Erfindung des Schwarzpulvers, aber auch die Entdeckung Amerikas. Also es passiert sehr, sehr viel auf der Welt, aber es passiert auch sehr viel lokal. Besonders für Salzkammergut ist es bedeutend, dass es den Habsburgern gelingt, Böhmen und einen kleinen Teil Ungarns zu erwerben und mit diesem Erwerb die Habsburger auch die Salzmärkte dieser Länder erwerben. Und weil damals über das Salz so viel Geld verdient wurde, das waren bis zu 60% des gesamten Staatshaushalts wurden über die Salzsteuer, über das Salzgefäll eingenommen, sodass natürlich auf die Eroberung dieser Salzmärkte besonders hoher Wert gelegt wurde und dass man quasi alle Hebel in Bewegung setzte, um diese Märkte zu erwerben. Und da waren ganz prosaische Dinge erforderlich, wie eben der Aufbau einer Verkehrsinfrastruktur. Und nach Möglichkeit versuchte man den Wasserweg zu nutzen, denn der war zu dieser Zeit und sehr lange, also bis zur Einführung der Eisenbahn, war der Wasserweg, die Binnenwasserwege, die effizienteste Möglichkeit, Güter zu transportieren. Und da kommen wir jetzt schon zu diesen Projekten des Sees. Also es gilt einerseits die Schiffbarmachung der Traun, also das Salz vom Salzkammergut über die Traun Richtung Norden zu transportieren und in weiterer Folge nach Böhmen. Das ist eben dieses Thema. Und diese Erschließung Böhmens über den Wasserweg geht schon sehr früh zurück. Die geht eigentlich schon ins 14. Jahrhundert zurück. Bereits im 14. Jahrhundert hatte der damalige römisch-deutsche Kaiser Karl IV., der auch König von Böhmen war, die Idee, diese Gebiete verkehrstechnisch zusammenbringen. Und da gab's die Idee eines Kanals, eines Verbindungskanals von der Donau zur Moldau, was aber für diese Zeit, also für das 14. Jahrhundert, ein Ding der Unmöglichkeit war. Also da galt es ja, Höhenunterschiede von mehreren hundert Metern zu überwinden. Man hätte damals zig Schleusen gebraucht, um diese Höhenunterschiede von der Donau zur Moldau zu überwinden. Es gab ein ähnliches Projekt im 19. Jahrhundert, wo man sich das genau angesehen hat. Und auch im 19. Jahrhundert ist dann dieses Projekt nicht zur Ausführung gelangt. Also es gab dieses Zwischenstück so grob zwischen Linz und Budweis. Das musste nach wie vor auf dem Landweg bewältigt werden. Aber dann von Budweis bis Prag stand wieder der Wasserweg der Moldau zur Verfügung. Und genau dort wurde Thomas Seeauer aufgrund seiner Erkenntnisse, die er im Salzkammergut gezeigt hat, eingesetzt. Also er war hier als Berater tätig. Vielleicht auch das ganz wichtig. Thomas Seeauer war von seiner ursprünglichen Funktion ein Holzhacker. Also er kam aus der Holzwirtschaft, aus der Holzbeschaffung für die Saline. Und auch da habe ich ja schon in einigen Episoden dieses Podcasts darüber gesprochen, wie entscheidend, wie wichtig das Feuerungsholz für die Salzpfanne war, um entsprechende Mengen Salz produzieren zu können. Vielleicht hier ein kurzer Exkurs, was wir über seine familiären Wurzeln wissen. Bereits in der Gründung, in der Markterhebungsurkunde von Königin Elisabeth ist ein Berthold Seeauer erwähnt und es gibt bereits Mitte des 14. Jahrhunderts Hinweise auf einen Heinrich Seeauer, der Erbeisenheuerrecht erworben hat. Also es war diese Familie durchaus der lokalen Oberschicht zuzurechnen, wobei auch hier wieder wir zwar die Namen Seeauer in diesen frühen Urkunden finden, es aber nicht sicher ist. Und auch hier findet gerade der Wechsel von den Herkunftsbezeichnungen zu den Familienbezeichnungen statt. Das heißt, es gibt die Seeau, das ist dieses rote Haus in Au am Hallstätter See, das ja auch heute noch sehr dominant positioniert ist, den Eindruck eines herrschaftlichen Hauses vermittelt. Das ist die Seeau und es muss jetzt keine Blutsverwandtschaft zwischen diesen im 14. Jahrhundert erwähnten Seeauern zu dem Thomas Seeauer sein. Es kann genauso gut sein, dass die Herren, dass die eben diese Seeau in Au besaßen. Das ist nicht geklärt. Thomas Seeauer war also nicht ein einfacher Holzknecht, der körperliche Arbeit verrichtete, sondern der stand schon natürlich in der Stufe darüber. Er war derjenige, der die Holzarbeit organisierte. Die Holzarbeit war ja in sogenannten Werkstätten eingeteilt im Wald. Es gibt in Hallstatt zum Beispiel noch diese Waldbezeichnung Werestadt. Also das erinnert noch an diese alten Werkstätten, an diese Schläge. Thomas Seehauer als sogenannter Holzmeister war dafür verantwortlich, Holzknechte, Holzhacker anzustellen, die zu bezahlen und in den staatlichen Forsten quasi als Beamter. Also er spielte so fast eine dreifache Rolle. Also er war einerseits der Besitzer, der Gutsbesitzer in der Seeau, also war selbstständiger Bauer, der dieses Gut natürlich auch wieder von Arbeitern bewirtschaften ließ. Er war bis zu einem gewissen Grad selbstständiger Unternehmer, allerdings in einem staatlichen Gefüge und war gleichzeitig staatlicher Beamter. Also er war dazu verpflichtet oder er durfte in den staatlichen, den habsburgischen Wäldern Holz fällen, sorgte dafür, dass dieses Holz gebracht wurde, dass dieses Holz getriftet wurde, dass dieses Holz zu den Salzpfannen gebracht wurde und er stellte auch den Fertigern, die ja auch wieder in einer ähnlichen Position waren. Auch die Fertiger waren keine vollkommen freien Unternehmer, sondern auch die übernahmen ja das Salz zu einem festgesetzten Preis von der staatlichen Produktion und sorgten dann für den Betrieb. Die Holzmeister lieferten auch den Fertigern das Holz für die Salzverpackungen, für die Küfen. Also auch zu diesen Themen gibt es natürlich schon Episoden dieses Podcasts, auch dazu in die Shownotes Links. Und in diesem Rahmen, in einem Mischbereich aus selbstständiger Tätigkeit und Beamtentätigkeit, wirkte Thomas Seehauer. Es gibt keine genaue Überlieferung seines Geburtsdatums. Er dürfte so etwa um 1500 geboren sein. Sein Tod ist hingegen relativ genau überliefert. Also für sein Todesjahr kann man schon auf schriftlichen Quellen, das kann man ziemlich genau zwischen 1586 und 1587 einordnen. Also er ist ja sehr alt geworden, fast 90 Jahre. Er bewährte sich in seiner Tätigkeit als sogenannter Holzmeister, dass er dann auch andere Aufgaben übernahm. Und er wurde dann auch Würmeister. Würmeister, das ist, was wir im Dialekt heute als eine Wir, als eine Uferbefestigung bezeichnen. Er setzte seine Kenntnisse, sein Wissen dazu ein, Wasserbau zu betreiben, also die Traun schiffbar zu machen. Und das war eigentlich eine ganz neue Tätigkeit. Das, denke ich, ist genau dieses Spannende dieser Zeitenwende vom Mittelalter zur Neuzeit, dass auf einmal Menschen sich aus dem Volk, aus dem Handwerk erheben, selbst nicht mehr als Handwerker tätig sind, aber über ein Wissen verfügen, was den damaligen Gelehrten als Bücherwissen nicht zur Verfügung stand. Also praktisches Erfahrungswissen, das Wissen, wie führt man Wasserbauten aus und auch der Mut zur Innovation. Also Dinge auszuprobieren, einfach neu anzuwenden und größer zu denken. Und dieses Größerdenken, da kommt natürlich Thomas Seehauer aus einer Tradition. Das heißt, ein Werk, das ihm zugeschrieben wird, das ja unmittelbar in unmittelbarer Nähe zu der Seeau, also zum Stammsitz liegt, das ist die Seeklause, aber die wurde bereits 1511 errichtet, das heißt, da war Thomas Seehauer noch ein Kind. Es ist aber überliefert, dass er bei der Seeklause um 1560 doch sehr starke Veränderungen an der Seeklause durchgeführt hatte. Also er hat auch dort schon Erfahrungen gesammelt und dann ist quasi sein Wissen Traun abwärts gewandert. Man merkt auch aus seiner Karriere, die er gemacht hat, wie gefragt damals diese Technikerpersönlichkeiten waren. Also diese innovativen Menschen, die handwerkliches Wissen besaßen. Also es ist weniger das Können, es ist eher das Wissen, die den Mut und die Idee zu Innovationen hatten. Die waren heiß begehrt und gesucht. Und man merkt das in den überlieferten Quellen, wie sich seine Vorgesetzten, die Beamten der Hofkammer bis hinauf zum Kaiser, sich um seine Expertise gerissen haben und was er sich quasi auch alles erlauben konnte. Das heißt, der nächste Schritt nach der Seeklause ist dann der wilde Laufen. Auch der wilde Laufen, also die Schiffbarmachung des wilden Laufen, ist nicht ausschließlich sein Werk. Auch hier war er beratend tätig, das ist dokumentiert in Kommissionsprotokollen, wo er eben auch seine Expertise eingebracht hat, was ja für mich auch ein Augenöffner war, diese Schriftstücke, die im Hofkammerarchiv liegen, diese Protokolle von den Beratungen, wie modern hier eigentlich vorgegangen wurde. Also dass bei diesen Projekten nicht nur eine Person gehört wurde, sondern dass da Kommissionen aus zahlreichen Personen zusammengesetzt wurden und die haben sich beraten und die Beamten des Salzamt haben dann aus den verschiedenen geäußerten Ansichten die plausibelsten, die interessantesten Ansätze herausgenommen, teilweise miteinander kombiniert und so eigentlich mit einer sehr sicheren Methode sind diese natürlich für die damaligen Zeit auch extrem teuren Projekte angegangen. Sein wirklich berühmtestes Projekt, das ist wirklich seine größte Innovation, die Schiffbarmachung des Traunfalls bei Reutham. Und dann verbreitet sich sein Ruhm und dann wird er eben geholt, vorher kurz angesprochen, zur Regulierung der Moldau auf der Strecke von Budweis nach Prag. Dann geht's weiter, dann wird er geholt zur Schiffbarmachung der Enns. Da gibt's ja das Thema Eisenerzgewinnung am Erzberg, Eisenverarbeitung von der Innerberger Gewerkschaft. Auch hier wird natürlich extrem viel Holz gebraucht als Energieträger zur Gewinnung der Holzkohle für die Eisenverhüttung. Und da ist er beteiligt im Gesäuse bei Großreifling Mitte der 1560er Jahre eine riesengroße, für die damalige Zeit größte Rechenanlage zu konzipieren, also ein Holzrechen, wo das getriftete Holz wieder aufgefangen wurde. Und dann gegen Ende seines Lebens wird er auch noch als Berater für die Schiffbarmachung der Mur herangezogen. Thomas Seeauer war zweimal verheiratet, hatte aus diesen zwei Ehen 9 Söhne und 11 Töchter. Und von diesen Kindern taucht eigentlich eine sehr oft in den Akten auf. Und das war sein Sohn Wolf Seeauer. Da war natürlich Thomas Seeauer, der Vater, schon so mächtig und quasi so unentbehrlich mit seiner technischen Expertise, dass es ihm gelang, das für seinen Sohn, für Wolf Seeauer in den 1570er Jahren ein neuer Beamtenposten geschaffen wurde, derjenige eines Waldmeisters. Und das war wirklich ein unglaublich mächtiger Posten. Er war der oberste Beamte für die gesamten Forste des Salzkammerguts. Aber nicht nur für die kaiserlichen, sondern auch für die Forste der Klöster, die in diesem Gebiet lagen und deren Holz noch für die Salzgewinnung herangezogen wurde. Dieser Wolf Seeauer ist natürlich dann klassischerweise in die Falle der Korruption getappt. Also er war einerseits der oberste Aufsichtsbeamte, betrieb aber selbst nach wie vor noch die Funktion eines Holzmeisters. Es wurde ihm zwar bei Amtsantritt verboten, nach wie vor als Holzmeister tätig zu sein, also quasi nicht jene Tätigkeiten auszuführen, für die er auch als Aufsichtsbeamter dann zuständig war. Er trieb es aber so arg, dass er sogar noch, wie dann sein Vater Thomas Seeauer in den Ruhestand trat, dass er auch noch die Holzwerkstätten seines Vaters übernahm und dann wirklich Missbrauch betrieb. Und da gibt's sehr umfangreiche Aktenbestände. Also er hat einerseits bereits Jungholz, also Bäume, die noch gar nicht ausgereift waren, juveniles Schwachholz schlägern lassen, weil das günstig gelegen war, mit geringen Transportkosten verbunden war, für ihn hohe Erträge brachte. Er ließ Schiffholz, also es gab eigene Waldungen mit besonders schlanken, geradwüchsigen, astfreien Stämmen, die für den Bau der großen Salzziegel geeignet waren. Er ließ dieses Schiffholz schlagen und zu Brennholz verarbeiten. Er ließ Holzmarken fälschen. Es war je nachdem, wo der Holzschlag, wo die Werkstatt war, wie schwierig der Transport vom Schlägerungsort zur Salzpfanne war, gab es unterschiedliche Geldvergütungen für den Transportaufwand. Und woher das Holz stammte, wurde mit sogenannten Holzmarken, die an die Hirnholzflächen der Stämme eingeschlagen wurden, markiert. Und das ließ er auch fälschen, so dass er Holz, bei dem gar nicht so hohe Transportkosten bestanden, dennoch sehr hohe Transportentgelte dafür kassierte. Und da stand er so, und da wird auch wieder dieser soziale Konflikt sichtbar. Angeklagt wird Wolf Seeauer vom Freiherrn von Heim. Die Heimer, das ist eine alte Adelsfamilie, Beamten. Hans von Heim war niederösterreichischer Regierungsrat. Er war auch Verwalter der Landeshauptmannschaft im Land ob der Enns. Und dieser Freier von Heim, der führte Klagen gegen diese Missstände, die unter Wolf Seeauer herrschten. Aber Wolf Seeauer hatte als Verbündeten den Salzamtmann Neuhauser, der sich wieder dann für ihn verbürgte. Also da gibt's einen sehr reichhaltigen Schriftverkehr, ein Hin und Her zwischen Beschuldigungen, Rechtfertigung. Jedenfalls wird hier sichtbar, Thomas Seeauer und natürlich auch sein Sohn Wolf Seeauer, das sind die Neureichen. Das sind die, die sich aus einer unteren Volksschicht in den Adelsstand erhoben haben. Dann gibt's den Freiherrn von Heim, der bereits dem Adelsstand angehört und sich gegen diese Aufsteiger wehrt. Und dann gibt's den Salzamtmann Neuhauser, der sich vor diesen Neureichen, vor deren Macht, vor deren Geld schon beugt und denen schon zuarbeitet. Gegen Wolf Seeauer läuft dann auch die Anklage. Er hat mit seinem Vater bereits bei der Murschiffbarmachung mitgearbeitet. Dann, nachdem sein Vater Thomas in den Ruhestand getreten ist, übernimmt dann Wolf Seeauer die Murschiffbarmachung. Er dürfte aber technisch nicht mehr die Begabung seines Vaters besitzen. Also er wird nicht mehr derartig enthusiastisch gerühmt und er stirbt dann bereits 1592, also etwa 5, 7 Jahre nach seinem Vater, stirbt dann zu Graz, wo er auch bestattet ist. Und die Familie Seeauer lebt, wie gesagt, weiter. Es gibt dann auch einen nicht adeligen Zweig, ja, und auch in Hallstatt war ja das Hotel am Landungsplatz 19. Jahrhundert, das Hotel Seeauer, also auch das ist ein Stamm dieser Familie, die letztlich von Thomas Seeauer, dem Alten, abstammt. Und der Beginn, der südliche Beginn der Gosauer Mühlstraße, dieser Bühel unterhalb der katholischen Kirche, der heißt ja auch im Dialekt der Seeauler Bühe, das ist natürlich auch, da steckt auch dieser Name Seeauer drinnen. Thomas Seeauer sucht in den späten 1570er Jahren, wo er in den Ruhestand tritt, um Gnadengeld an. Gnadengeld, das entspricht unserer heutigen Pension. Und dieses Gnadengeld wird ihm auch gewährt, allerdings unter der Bedingung, er möge doch noch 2 Junge abrichten, also ausbilden. Und dann ist aber Thomas Seeauer schon so frech und selbstbewusst, dass er den kaiserlichen Behörden zurückschreibt, nein, das macht er nicht, denn er hat da bereits 2 seiner Söhne, eben diesen korrupten Wolf sehr ausgebildet, dass sein Sohn korrupt ist, schreibt er natürlich nicht. Und das fressen die kaiserlichen Stellen. Also das wird akzeptiert. Er bekommt sein Gnadengeld. Das zeigt ja auch wieder, wie unentbehrlich, wie wirklich wichtig diese Rolle eines Technikers zu dieser Zeit war und wie wertgeschätzt sein Wissen und Können war und was er sich eigentlich erlauben konnte. Thomas Seeauer, der Alte, hat bereits zu Lebzeiten in der Kirche zu Gäusern für sich eine Grabkapelle gestiftet. Und in dieser Grabkapelle, da gibt es Überlieferungen, da gab es einerseits einen Epitaph, und über diese Epitaphien gibt es ja auch eine Episode dieses Podcasts, also eine Grabplatte. Und es gab Inschriften in dieser Grabkapelle, die seine Taten rühmten, aber bereits um 1700 gibt schon die Berichte, dass diese Inschriften nicht mehr lesbar sind und auch der Epitaph ist verloren gegangen. Man kann sich das etwa vorstellen, wenn man in der Vorhalle der Pfarrkirche in Aussee sich die Epitaphien anschaut. Da gibt's den Epitaph des Ritters von Braunfalk. Braunfalk ist quasi der in Aussee, was Seeauer auf der österreichischen Seite war. Braunfalk, ein ähnlicher Erfolgsmensch, ein Aufsteiger, auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und auch Braunfalk wurde nobilitiert, wurde zum Ritter von Braunfalk und ist auf diesem Epitaph in einer Ritterrüstung dargestellt. Vielleicht hat dieser seeauerische Epitaph auch ähnlich ausgesehen. Vielleicht ist auch dieser seeauerische Epitaph irgendwann einmal als Wegplatte verlegt worden und dann wurde so lange drüber gegangen, bis das Bildnis und die Inschrift getilgt waren. Oder, diese Hoffnung habe ich auch, vielleicht liegt dieser Epitaph irgendwo jetzt unter Anführungszeichen mit dem Gesicht, mit der Schauseite nach unten und vielleicht taucht er wieder einmal auf und wir haben dann ein Bild dieses Seeauers. Übrig geblieben von Thomas Seeauer, dem Alten, sind sicher seine Werke, und übrig geblieben ist das Rote Haus in der Seeau, ein wirklich herrschaftlicher Sitz, der uns auch heute noch daran erinnert, dass es auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts möglich war, wenn man genau das technologische Wissen besaß, das zu der Zeit nachgefragt wurde, dass auch in einem feudalen System der Aufstieg von einem Holzhacker, wie ihn manchmal seine Feinde bezeichnet haben, zu einem Adeligen durchaus möglich war.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.